Ja, guten Morgen von meiner Seite her. Schön sind ihr da, wo da sind. Schön bist du da, wo daheim bist und bist da mit uns. Wir haben einen Gott, der für alle Zeiten gleich ist, egal in was für eine Zeit das wir leben. Und das gibt uns Halt, das gibt uns Sicherheit und das ist auch das Vorrecht, dürfen mit so einem Gott, der ja, schon in alle Zeit geredet hat und immer wieder redet. Und sein Wort, auch das Wort ist, immer gesungen hat, das immer wieder neues Leben schafft. Das ist übrigens auch Nachhaltigkeit, wenn etwas immer wieder neu geschaffen wird. Und ich freue mich, dass ich mit so einem Gott unterwegs sein. Danke an euch für das Mitnehmen. Wie wir schon gehört haben, wir sind wieder in einer anderen Zeit. Viele Leute daheim jetzt von den Bildschirmen. Guten Morgen euch daheim. Schön teilt ihr mit uns den Gottesdienst und sind wir Teil von Christus um die ganze Welt, die Gottesdienst feiern. Und ich freue mich mega, dürfen wir das so machen. Haben wir einen Livestream, dürfen wir so als Gemeinde unterwegs sein. Wir als Gemeinde sind ja im Moment in dieser Serie über Nachhaltigkeit. Was geht mich das an? Und heute wollen wir weiter hier ein paar Gedanken zu diesem Thema teilen, uns Gedanken darüber machen und ich freue mich sehr, ist der Christian Weber von der Mission 21 da. Bevor wir aber zu ihm kommen, noch ein paar Informationen. Bitte füllt die Tracing-Karte auf dem Stuhl aus. Die daheim müssen es nicht machen, natürlich. Wir haben neue Nummern auf der Stuhl, auf der rechten Seite, auf dem Sitz. Die können die Nummern eintragen, gerade auf die Karte. Dann ist das schon alles erledigt und die Karte am Schluss liegen. Danke vielmals. Wenn ihr Gebetsanliegen habt, heute ist Miriam und Marco da. Ihr dürft gerne zu ihnen gehen, einem Lied, das wir dann nach der Predigt haben. Oder im Chat daheim, ihr dürft auch dort reinschreiben. Marco schaut sicher mal rein und wird dann auch für das beten. Und noch ein letzter Punkt. Wir wollen nach der Predigt dann noch einen kurzen Moment machen mit Fragen, wo man Fragen stellen kann. Das heisst, wenn du daheim Fragen hast, während der Predigt, die können die schon aufschreiben und dann in den Chat hineinschreiben. Ich hoffe, ich kann das hier anschauen. Oder ihr, die hier sind, dürft es einfach laut sagen und dann werde ich die Frage wiederholen und wir werden noch ein bisschen darüber reden. Genau. Ja, jetzt möchte ich dich bitten, Christian, komm doch führen. Herzlich willkommen hier bei uns in der Mino.
Vielen Dank.
Ja, wir versuchen das ein bisschen auf Distanz zu machen, gell? Und bevor du eben zur Predigt kommst, habe ich gedacht, ja, es wäre einfach spannend zu wissen, ein bisschen, wer du bist, dass wir ganz wenig von dir erfahren. Und ich möchte mit einer Frage anfangen, die du uns erzählst. Wenn du einen Tag rauspickst aus deinem Leben, so einen ganz normalen Alltagstag, welchen Menschen würdest du in so einem Tag begegnen?
Also ich gehe einfach mal so den Tag durch. Ja. Wir wohnen in Frankreich. Ich stehe auf, dann treffe ich meine Frau und die von unseren Kindern, die gerade da sind. Wir haben 4 Kinder, aber die meisten sind schon ausgeflogen normalerweise. Und dann fahre ich normalerweise über die Grenze nach Rodersdorf zum Tram und da treffe ich dann die Leute, die in der Tram sind. Da unterhalte ich mich normalerweise nicht so. Und dann fahre ich nach Basel rein, gehe zum Missionshaus, Mission 21, kennen vielleicht manche von euch. Da begrüße ich mehr oder weniger freundlich meine Kollegen, Kolleginnen. Und ich bin in der Bildungsarbeit tätig, das heißt, wir haben Gruppen, die zu uns kommen oder wir gehen in Gemeinden, in Organisationen und machen da Workshops und Kurse zu verschiedenen Themen, so Globalisierung, globale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Fairtrade und so weiter. Mhm. Und ja, das war es so im Wesentlichen.
Danke vielmals. Und wenn wir von Nachhaltigkeit reden, wie stark wäre Nachhaltigkeit in so einem Alltagstag bei dir ein Thema? Persönlich.
Das hast du mir zum Glück vorhin schon schon gesagt, dass du mich das fragen wirst, weil dann habe ich ganz schnell noch überlegt, oh wei, jetzt muss ich mich anstrengen. Wir haben zum Glück neuerdings eine Holzheizung. Ja? Und das heißt, heute früh, ich bin um 5 aufgestanden, um hier zu sein. Was mache ich? Ich gehe als erstes zur Holzheizung und lade da meine Holzscheite rein und habe irgendwie ein ganz nachhaltiges Gefühl dabei. Das ist immerhin schon ganz gut. Und dann eben, ich kann natürlich das wunderbare Schweizer Verkehrsnetz benutzen. Deshalb muss ich eigentlich nicht mit dem Auto nach Basel reinfahren, sondern mit dem Tram. Das ist ganz gut. Dann haben wir natürlich, das ist in Frankreich sogar was Besonderes, es kommt Ökostrom aus der Steckdose. Das ist in Frankreich noch ein ganz kleines Segment, aber man kann es abonnieren. Es gibt 100% Ökostrom, reicht es schon?
Ja, also für mich langt es. Okay.
Vielleicht also, nachher noch mehr. Ja.
Also ich will das auch nicht werten, aber es ist schon spannend ein bisschen zu hören. Dann würde mich wundern, was für Bilder, Emotionen oder Gedanken verknüpfst du mit dem Wort Lumbumbashi?
Lumbumbashi. Da kriege ich gleich Heimweh. Das ist die zweitgrößte Stadt in der Demokratischen Republik Kongo. Ich weiß nicht, war schon jemand dort? Noch nicht so oft. Inzwischen, als wir dorthin kamen 2005, hatte die Stadt 500.000 Einwohner. Als wir 6 Jahre später weg sind, hatte sie über 2 Millionen Einwohner. Wir haben da ein bisschen außerhalb gewohnt und die Stadt wächst praktisch einem entgegen. Es ist unglaublich aufgrund der Verstädterung, dass immer mehr Kongolesen in die Städte ziehen, aber auch weil die Geburtenrate so hoch ist. Und diese 6 Jahre im Kongo, ich habe da ein kleines theologisches Seminar geleitet. Also wir haben junge Männer und Frauen ausgebildet für die lutherische Kirche als Pfarrer, Pfarrerinnen. Und so schwierig die Situation im Land ist, wir haben uns irgendwie, haben da unser Herz verloren. Also es war für uns wirklich eine ganz gute Zeit. Und ich musste jetzt heute früh auch wieder an die denken, genau wie ihr vorhin gesagt habt, während wir jetzt hier sind, sind die dort in der Kirche, die nicht so schön aussieht, feiern Gottesdienst, denken an uns. Und das ist eines der ärmsten Länder der Welt, die Schweiz eines der reichsten Länder, und wir gehören trotzdem zusammen. Das ist für mich so ein Wunder.
Vielen Dank, Christian, für den kurzen Einblick. Dann würde ich gerne noch beten. Und dann darfst du loslegen. Ja. Jesus, ich möchte dir danken für diesen Tag. Danke für das Privileg, das wir haben, wo wir uns oft nicht so bewusst sind. Gerade immer gehört eben, wir sind eines der reichsten Länder. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die ganz in einer anderen Situation sich befinden und leben. Und wir wollen auch an diese Leute denken, an diesem Tag heute. Wir wollen aber auch sehr dankbar sein und dir alle Ehre geben, weil es ist nicht unser Verdienst, dass wir hier sein dürfen. Dir gehört alle Ehre dafür. Ja, wir bitten dich, dass du mit uns in die Zeit kommst. Segne den Christian, rüste ihn aus mit deinen Worten und schenke uns, die zuhören, ein Herz, das offen ist für genau das, was du uns sagen willst an diesem Tag. Danke vielmals. Amen.
Ich wollte mich nochmal bedanken für die Einladung hierher. Das ist natürlich eine Riesenehre. Ich habe vorhin auch gedacht, in Frankreich darf man jetzt überhaupt keinen Gottesdienst mehr feiern. Die Kirchen sind offen. Wir haben Ausgangssperre. Wir dürfen nur 1 Kilometer ums Haus rum spazieren gehen. Und sowas ist jetzt für mich sozusagen ein Ausflug in die Freiheit. Aus beruflichen Gründen darf man dann doch weiter weg. Das ist wunderbar. Als ich reingekommen bin, habe ich gesehen, da hängt ja so ein kleiner geschichtlicher Überblick. Und ich habe mir gedacht, wir sind ja seit Jahrhunderten verbunden. Also mir war das gar nicht so klar, da in den 1850er Jahren, als die Mino entstanden ist, steht dort, gab es Unterstützung vom Missionshaus in Basel. Und da, wo ich jeden Tag hingehen kann, um zu arbeiten. Nachhaltig leben, Was geht mich das an? Was für ein Thema. Also man könnte sagen, nachhaltig leben in verrückter Zeit. Wie geht es eigentlich? Wie dringend und buchstäblich weltbewegend diese Frage ist, wurde jetzt gerade die Woche wieder gemeldet. Irgendeine Studie hat untersucht, wie hängt eigentlich das alles zusammen? Artensterben, überhaupt Umweltprobleme, Klimawandel und diese Pandemie. Und eigentlich ist das Ergebnis überhaupt nicht überraschend. Die sagen, das hängt unmittelbar zusammen. Also das, wie wir leben, der ganze Raubbau an der Natur erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es Pandemien gibt. Weil wir nicht nachhaltig leben, deshalb haben wir jetzt diese Masken an. So einfach ist es. Wenn wir nicht nachhaltig leben, ist die nächste Pandemie eigentlich nur eine Frage der Zeit. Im NZZ-Briefing, das ist sozusagen, damit ich das Gefühl habe, ich kenne mich in der Schweiz aus, kriege ich das jeden Morgen. Ja, und da stand gestern drin, Gott und Covid-19, angesichts einer Pandemie zeigt sich besonders klar, dass glaubenskonformes Verhalten keinen Schutz vor Krankheit bietet, erklärt der Historiker Michael Wolfson. Im Gegenteil, Gläubige in Kirchen, Synagogen und Moscheen sind dem Virus besonders ausgesetzt. Auch Gott schützt nicht vor Viren, sagt die NZZ. Ich musste irgendwie lachen. Also so ein Unsinn. Wenn man schon einen Schluss aus der Verbreitung von Corona ziehen will, dann wäre es doch das, Gott belohnt keine Dummheit. Also Gott belohnt keine Gedankenlosigkeit, sondern Gott will, dass wir einmal gründlich nachdenken und nachhaltig leben. Ich habe da die Woche auch eine Karikatur bekommen, die ich ganz gut fand. Ich gestehe, ich fühle mich irgendwie auch unbewaffnet. Mit meiner Bewaffnung ist es nicht allzu weit her. Ich ertappe mich regelmäßig, wie ich zwei Verlockungen erliege. Die eine Verlockung ist, so schlimm wird es nicht sein. Die Verlockung der Verharmlosung. Die Verlockung, doch ein bisschen die Augen zuzumachen. Es ist einfach angenehmer, oberflächlich und mittelmäßig zu leben und sich abzulenken. Das ging den Jüngern Jesu ja auch schon so, kann man schon in der Bibel lesen. Also zum Beispiel ein anstrengender Tag, tausende von Leuten ziehen zu Jesus, sind schockiert von der Nachricht, dass Johannes der Täufer umgebracht wurde. Und dann hält Jesus eine lange Rede und irgendwann gehen die Jünger zu Jesus und sagen, Meister, wir finden, jetzt reicht's. Also das war jetzt so ein langer Tag, anstrengend. All die komischen Leute hier, schick sie nach Hause. Die sollen sich jetzt was zu essen besorgen und wir machen jetzt einfach Feierabend. Ihr kennt es, Markus 6. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen, lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Ich liebe Kunstwerke aus der weltweiten Kirche zu biblischen Geschichten. Das ist zu dieser Geschichte aus Afrika, aus Kamerun ein Bild. Tausende von Menschen haben sich da versammelt und die Jünger sagen, jetzt genügt's. Also, ja. Und dann gibt Jesus eine ganz seltsame Antwort, ihr kennt die. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Man hat damals, das ist politisch nicht ganz korrekt, nur die Männer gezählt. Man hat ja hinterher dann kurz durchgezählt, es waren nicht 50, sondern 5.000, nur die Männer. Also sagen wir mal, es waren 15.000 oder 20.000 Leute. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Jetzt seid ihr dran. Wegschicken geht nicht. Die Augen verschließen vor diesem Riesenproblem. Es geht nicht. Manchmal denke ich mir, es müsste mal so ein Ruck durch mich gehen, dass ich wirklich aufwache und sage, also wir haben wirklich ein Problem. Vielleicht ist Corona so ein Ruck. Es gibt noch eine zweite Verlockung, wo ich immer merke, oh, da werde ich schwach. Die andere Verlockung ist, das macht mich betroffen. Es gibt so einen Betroffenheitskult, dass ich mir ständig bewusst mache, wie schlimm und schwierig das alles ist und eigentlich mich gar nicht mehr freuen kann. Also, dass ich schon früh als erstes mir irgendwelche Katastrophennachrichten anschaue und abends gehe ich mit der neuesten Corona-Statistik ins Bett und habe irgendwie die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Und anderen fällt es dann auch auf, die sagen, also irgendwie, du wirkst so bedrückt. Und ich mache auch anderen ein schlechtes Gewissen. Es gibt überhaupt nichts zu lachen. Ich glaube, das ist auch eine Falle. Auch das ist den Jüngern schon passiert. Besonders in dieser denkwürdigen Woche, wo sie in Jerusalem waren mit Jesus. Sie haben geahnt, womöglich kommt es jetzt ganz schlimm. Womöglich wird Jesus bald verhaftet. Sie haben die Gefahr irgendwie gespürt. Und als sie dann beim Essen saßen, ist was ganz Komisches passiert. Es kam eine Frau rein mit einem Gefäß, so einem kleinen Fläschchen mit Salböl und hat es über den Kopf von Jesus ausgekippt. Das war damals eine übliche Form. Also ich weiß nicht, macht ihr das auch manchmal vielleicht? Mir ist es jetzt heute nicht passiert, heute früh. Einfach Zeichen für Respekt für einen Gast, so eine Gastmahlsalbung. Ist erfrischend und so. Gibt ein bisschen fettige Haare, aber das macht nichts. Und jetzt das Verrückte war, normalerweise haben wir da ein paar Tropfen genommen und diese Frau hat das ganze Fläschchen ausgekippt. Also das war total ungewöhnlich. Wert etwa 20.000 Franken. Woher hatte die das? Das war ihre Altersversorgung. Das war üblich für Frauen. Man sammelt Öl im Lauf seines Lebens. Und die hat das Ganze ausgekippt. Und dann heißt, die Jünger sind entsetzt. Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Also es gibt solche Probleme. Und was macht die? Die kümmert sich überhaupt nicht drum. Also wo bleibt die Betroffenheit? Ein Kunstwerk dazu. Ihr seht sofort woher. Aus China. Von einem Maler, der hat für Mao Zedong die Plakate gemalt und ist ein Christ geworden und hat solche Bilder gemalt. Und wieder gibt Jesus eine erstaunliche Antwort. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Auch 2000 Jahre später in Aarau. Verharmlosen geht nicht. Betroffenheitskult geht auch nicht. Es bringt beides nicht weiter. Was aber dann? Ich liebe einen Satz von Fulbert Stefensky, der heißt, vielleicht heißt Spiritualität in unserer Zeit, das Elend und die Schönheit der Welt sehen und darin Gott suchen. Nochmal, vielleicht heißt nachhaltiges Leben als Christ heute das Elend und die Schönheit dieser Welt, beides, zu sehen und darin Christus zu suchen und zu finden. Dem will ich mit euch ein bisschen nachgehen. Was könnte das heißen, das Elend der Welt wirklich sehen? Wir wollen heute ja einen Blick auf Fair Trade werfen. Fairer Handel ist ja die Idee, mit Kleinbäuerinnen und Kleinproduzenten in ärmeren Ländern so Geschäfte zu machen, dass sich ihre Lebensbedingungen verbessern. Also ganz anders als sonst auf dem Weltmarkt, ihnen für Bananen und Schokolade, Kaffeebohnen, Näharbeiten, was auch immer, einen Mindestpreis zu zahlen, langfristige Verträge anzubieten und mit ihnen zu überprüfen, wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen, dass es keine Kinderarbeit gibt, dass die Umwelt nicht verpestet wird und so weiter. Dass es zu dieser Idee kam und um zu verstehen, warum fairer Handel so wichtig ist, bei aller Kritik, die es gibt, muss man diese Welt sehen. Muss man die Augen mal dafür öffnen, wie viele, viele Menschen auf dieser Welt leben. Ich habe vor einiger Zeit einen Kinofilm entdeckt, der heißt The True Cost, kennt ihr vielleicht? Und ich muss sagen, also der hat mir, so wie die Zeit da im Kongo, irgendwie die Augen geöffnet. Und ich dachte, du meine Zeit, ich habe nicht gewusst, dass es so ist. Und es gibt einen ganz kurzen Bericht aus dem deutschen Fernsehen darüber. Da dachte ich, das könnte man kurz anschauen, das sind 6 Minuten, das ist nicht so lang. Einfach um einen Eindruck davon zu kriegen, zum Thema Kleiderindustrie, was passiert da momentan auf unserer Welt?
Über eine Milliardenindustrie, die jeden Style als immer neue Offenbarung inszeniert, an der wir teilhaben dürfen, vorausgesetzt wir kaufen.
Das ist unsere gewählte Haut.
Doch diese Geschichte beginnt nicht auf den Laufstegen, sondern hier, in den Textilfabriken Bangladeschs, Indiens und Chinas.
Die Modeindustrie muss einfach mal zur Besinnung kommen. Sie muss innehalten und schauen, wie sie ursprünglich einmal angelegt war.
Trends direkt von der Straße in die Fabriken und in die Stores. Das Konzept nennt sich Fast Fashion, eine Strategie für maximale Gewinne und ein Euphemismus für radikale Menschenverachtung.
Das wirklich Beeindruckende an unserer Kleidung ist doch, dass sie eines der wenigen Dinge ist, die uns alle miteinander verbinden. Ich meine, wir müssen alle morgens aufstehen, uns anziehen und etwas essen. Das sind die Dinge, die uns mit so vielen Menschen und so vielen Orten auf der ganzen Welt verbinden.
Shima ist eine von etwa 4 Millionen Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Der Film begleitet die Mutter mit ihrer kleinen Tochter, die nur einmal im Jahr kurze Zeit bei ihr sein kann, weil Shima arbeiten muss. 6 Tage in der Woche. Für knapp $2 täglich. Das reicht für gerade einmal 2 Liter Milch. Doch wie so vielen Menschen in Asien bleibt Shima keine Wahl.
Viele Textilarbeiter sterben bei den Unfällen, die immer wieder passieren. Wie bei dem Einsturz von Rana Plaza, wo sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind. Das ist für uns immer noch sehr schmerzhaft.
Der Einsturz von Rana Plaza 2013 ist das größte Unglück in der Geschichte der Textilindustrie. 1.134 Menschen starben unter den Trümmern. Fast 2.000 werden so schwer verletzt, dass ihnen Arme und Beine amputiert werden müssen. Der Gerichtsprozess läuft gerade. Die Katastrophe hatte sich angekündigt. Selbst Fabrikbesitzer hatten davor gewarnt.
So ist das. Und so etwas wird wahrscheinlich wieder passieren. Sorry, aber es ist eben nicht einfach nur der Preisdruck. Das ist die pure Ignoranz gegenüber dem Leben anderer Menschen. Das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist eine globale Welt und wir ignorieren einfach das Leben anderer Menschen. Wie kann das sein?
The True Cost ist nicht nur ein Film über die Profitgier. Er zeigt die weltweiten Umweltschäden einer überhitzten Wirtschaft. Und es ist nicht nur die Natur, die stinkt, es ist das System. Viele Flüsse in Asien sind von den Gerbstoffen der Lederproduktion so kontaminiert, dass sich die Menschen verätzen, wenn sie damit in Berührung kommen. In Indien, dem größten Baumwollproduzenten, sind die Böden inzwischen so ausgelaugt und vergiftet, dass trotz immer mehr Chemikalien kaum noch etwas wächst. Und in manchen Dörfern gebären die Frauen fast nur noch Kinder mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen.
Viele arme Bauern und Arbeiter haben sich so hoch verschuldet, dass sie die Behandlung für ihre Kinder nicht bezahlen können. Sie müssen letztlich den Tod ihrer Kinder akzeptieren. Diese Mutter wartet auf den Tod ihres Jungen.
Was verdanken wir der Modeindustrie, der Fast Fashion? Unsere Städte sind inzwischen gesichtslose Shoppingmeilen. Und unser hysterisches Gebaren, das macht der Film deutlich, ist vielleicht Ursache für das Desaster, aber sicher ein Symptom. Wir sind alle Leidtragende, selbst wenn sich dieses Leid als Leidenschaft tarnt.
It's a gray knit sweater and it has pink hearts all over it.
I love tie-dye things. Like tie-dye things are literally the bomb.net.
I need to stop.
Unsere Rolle ist es, zu konsumieren und den ganzen Kram zu kaufen. So als würden wir am Ende einer sehr langen Warenausgabe sitzen, wo wir das ganze Zeug in Empfang nehmen und einfach in unsere Leben schleppen. So als ob wir nicht verantwortlich wären für die Art, wie diese Produkte hergestellt wurden. Die Markenkonzerne haben das in uns verankert. Und das ist kein Zufall. Denn wenn ich es schaffe, dass du dich nur mit dir selbst beschäftigst, mit der Art, wie du aussiehst und was du hast und was du noch alles brauchen könntest, dann kann ich dir eine ganze Menge verkaufen.
Then I can sell a lot of things to you.
Typisch amerikanisch fordert uns The True Cost natürlich wieder mal auf, unser Konsumverhalten zu hinterfragen. Nun ja, doch die gründliche Recherche der Filmemacher zeigt, wer wirklich die Verantwortung trägt. Es sind die Markenkonzerne und ihre Chefmanager, die Aktionäre und nicht zuletzt die Banken. Auch wenn dieser Film nicht ohne das Pathos des Change auskommt, so ist er dennoch sehenswert. Nicht zuletzt, weil er es schafft, uns für die Schicksale anderer Menschen zu interessieren, von denen wir nur gefühlt längst wissen. Shima, die Näherin, muss ihre Tochter nach einer Woche wieder zurück zu ihren Eltern bringen. Dass sie ihr Kind nur einmal im Jahr sehen kann, ist der Preis, den Shima zahlt. Für die vage Hoffnung ihrer Tochter möge es einmal besser gehen.
Es ist für uns wirklich harte Arbeit, diese Kleidung herzustellen. Und ich glaube, die Menschen haben gar keine Ahnung davon, was sie da eigentlich anziehen. Sie kaufen die Sachen und machen sich keine Gedanken. Aber ich finde, an dieser Kleidung klebt unser Blut.
Vielleicht heißt Spiritualität in unserer Zeit ganz neu die Augen zu öffnen für das Elend in dieser Welt und Christus darin zu suchen. Das Elend zu sehen, ins Herz zu nehmen, ins Gebet zu nehmen. Ich habe diesen Film unseren Kindern gezeigt und wir reden darüber, über sowas, weil ich das Gefühl habe, also da muss wirklich was geschehen. Und in meinem kleinen Leben will ich zumindest ein paar Schritte in die Richtung gehen. Mir geht es manchmal so, wenn ich beim Einkaufen bin, dass ich dann an Shima denke. Oder an andere Leute, die ich kennengelernt habe. Und dann habe ich so die Banane in der Hand oder Kleidungsstücke und denke, wer hatte das wohl schon alles in der Hand? Im Alltag finde ich vor allem zwei Regeln sinnvoll. Also Sie merken wahrscheinlich, ich bin da ein bisschen einfach gestrickt. Ich schaffe selten so Heldentaten, sondern ich suche mehr so Sachen, die man sich zur Gewohnheit machen kann. Das so diese ganz einfachen Dinge. Und ich finde beim Einkaufen eine wirklich super Erfindung ist dieses Max Havela-Siegel. Da schaue ich drauf. Also vielleicht wissen Sie, das ist eigentlich eine Sensation, gibt es erst seit 2002. Da haben sich verschiedene Entwicklungsorganisationen, Fairtrade-Organisationen auf dieses Siegel geeinigt. Und das ist wirklich eine große Errungenschaft. Und Ich denke, das ist ja wirklich einfach, wenn ich jetzt Schoki kaufe oder Orangensaft oder wo es überall drauf ist, Kaffee, Fußbälle. Ja, Fußbälle kaufe ich nicht so oft wie Schoki, aber einfach so die Sachen des täglichen Bedarfs. Auf Rosen sieht man es neuerdings. Da zahle ich ein paar Franken mehr. Und ich versuche das auch unseren Kindern zu sagen, Leute, an der Stelle wird nicht gespart. Also sonst will ich, dass ihr sparsam seid, aber an der Stelle nicht. Es sind aktuell etwa 1,6 Millionen Kleinbauern und ihre Familien, die weltweit in diesem System drin sind und dadurch wirklich ein anderes Leben haben. Jetzt kann man sagen, 1,6 Millionen, nicht schlecht. Man kann auch sagen, naja, das ist ja wenig. Es muss natürlich noch viel mehr werden. Und bei Kleidung, das ist mir auch ein wichtiges Thema. Da habe ich auch das Gefühl, das ist dringend, dass sich da was verändert. Ich schaue einfach immer, wo gibt es so Bestenlisten, Rankings, die mir ein bisschen helfen einzuordnen. Also von dieser Firma kaufe ich nichts und die bemühen sich drum, es ist trotzdem noch bezahlbar. Das sind einfach so ein paar Websites, die ich gelegentlich mal anschaue. Utopia, die haben eine gute Bestenliste. Public Eye ist in der Schweiz sehr bekannt. Die haben da viel drüber gearbeitet. Oder Label Info gibt einfach allgemein Infos, für was steht welches Label. Und einfach ganz grundsätzlich, ich habe mir vorgenommen, also ich höre das auf, ich kaufe keine Billigware mehr, diese Fast Fashion. Ein T-Shirt für 5 Franken macht einfach keinen Sinn. Das Elend der Welt sehen. Jetzt gibt es zum Glück das andere auch. Die Schönheit der Welt sehen. Und es gehört wahrscheinlich mehr zusammen, als uns bewusst ist, wie wunderbar ist diese Welt, und wenn man ein bisschen danach sucht, gibt es wahrscheinlich an fast jedem Tag was Erfreuliches zu bestaunen und zu bedanken. Neulich hatte ich so einen richtig unerfreulichen Tag. Ich saß da schlecht gelaunt mit meiner Maske im Tram und die Brille ist natürlich beschlagen und da sah alles noch viel grauer aus als vorher auch schon. Und ich hab so selbstironisch gedacht, es muss doch an jedem Tag etwas geben, worüber man sich freuen kann. Aber an dem Tag gab es nichts. Ja? Also Sie können gar nicht sich vorstellen, wie schlecht es mir da ging. Und plötzlich habe ich gedacht, also diese Maske, ja, man kann nicht mal frei atmen. Und dachte, das ist es vielleicht schon. Also diese Maske zwingt mich ja, mir bewusst zu machen, dass ich jede Sekunde ein- und ausatme. Das hält mich am Leben. Das nehme ich für völlig selbstverständlich, dass ich atmen kann. Dass ich Sauerstoff bekomme. Jede Sekunde. Wenn man die ganze Zeit niedergedrückt ist, betroffen von dieser Verantwortung. Das kann auch was mit Undankbarkeit zu tun haben. Die Freude ist so wichtig. Unsere Seele nährt sich an dem, woran wir uns freuen. Und nur wenn wir uns selbst freuen, sind wir auch erfreulich für andere. Bei Jesus fällt mir auf, der hat sich offensichtlich ganz regelmäßig am gemeinsamen Essen gefreut. Es wird ja ständig berichtet, dass er irgendwelche Partys organisiert hat. Die Jünger wollten die problematischen Leute wegschicken, aber Jesus sagt, nee, lasst uns zusammen essen. Jesus kommt nach Jericho, kommt dort in Kontakt mit einem hochproblematischen Zollchef. Was macht er? Er lädt sich zum Essen ein. Die Schönheit dieser Welt sehen heißt ja auch, sich daran erinnern, ich bin nicht Gott. Ich muss die Last dieser Welt nicht auf meinen kleinen Schultern tragen. Ich will entschlossen was tun, aber auch ganz gelassen. Da wollte ich einfach noch drei Gedanken dazu sagen, zu dem, was wir so tun können als Christen. Erster Gedanke, Gewohnheiten sind wichtiger als Heldentaten. Ich glaube, das ist im geistlichen Leben so. Wahrscheinlich zählt mein trockenes, tägliches, kleines, schlecht formuliertes Gebet mehr als große Erfahrungen mit Gott. Dass man das einfach stetig durchhält, in guten wie in bösen Tagen. Und das ist auch beim Fairtrade so. Einfach regelmäßig nach dem Fairtrade-Siegel zu schauen, ist wahrscheinlich wichtiger als eine spektakuläre Aktion. Ein kleiner Dauerauftrag an eine gute Organisation hilft wahrscheinlich mehr als einmalig eine große Spende. Zweiter Satz: Kompromisse sind weniger schlimm, als entmutigt zu sein. Das ist in der Erziehung so. Ich habe einen tollen Satz gehört von einem Psychologen, der hat gesagt, Kinder brauchen nicht perfekte Eltern, sondern hinreichend gute Eltern. Da habe ich nachgefragt, was das jetzt ist. Hat er gesagt, wenn die Eltern zu perfekt sind, das ist ein großes Problem. Weil Kinder lernen an den Fehlern mindestens so viel wie an den guten Seiten ihrer Eltern. Und ich glaube, beim Fairtrade ist es auch so, natürlich, da muss man viele Kompromisse machen. Ich glaube, es ist bisher eigentlich nicht möglich, einen Kleiderschrank zu haben, der nur fair gehandelte Ware beinhaltet. Oder mit dem Fairphone, das kennen Sie vielleicht, das ist eine tolle Initiative, oder das Shiftphone gibt es auch, aber sie sind leider ziemlich teuer und technisch einfach immer ein paar Schritte hinterher. Aber ich glaube, auch mit Kompromissen kommen wir gut weiter. Und der dritte Gedanke, der Glaube an Christus macht neugieriger, als wir vermuten. Denken wir nochmal an die Speisung der 5000. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Damit gibt er ja seinen Jüngern eine ziemliche Denksportaufgabe. Wie ernährt man 5000 Leute, wenn man nichts hat? Also das löst man nicht in 2 Minuten, das Problem. Und mir scheint, mit nachhaltig leben ist es auch so. Das ist eine gewaltige Denksportaufgabe. Wie wäre das, wenn wir uns vornehmen, die gehen wir jetzt an. Also das lösen wir nicht in 3 Wochen, sondern das wird uns begleiten. Und es lohnt sich auch. Ich habe vor einiger Zeit einen tollen Artikel gelesen von Matthias Plüss. Ich glaube, es war im Magazin vom Tagesanzeiger. Tun Sie was, eine Anleitung von A bis Z zur Rettung der Welt. Und da findet man 75 Ideen drin. Ich finde das super. Also findet man ganz leicht im Internet, das wurde dann oft zitiert. Einfach so zu den ganzen Themen unseres alltäglichen Lebens. Wie können wir nachhaltig leben? Ich glaube, Verharmlosung und Betroffenheit bringen uns nicht weiter. Ich möchte lernen, das Elend und die Schönheit der Welt zu sehen und Gott da drin zu suchen. Und dann mutig und getrost neue Schritte zu gehen. Wissen Sie, was die Lösung damals bei den Jüngern war, da am See Genezareth? Wie ernährt man 5000 Leute? Also das wäre jetzt eine eigene Predigt, nur in aller Kürze. Sie haben gelernt, das erbärmlich wenige zu teilen, was sie hatten. Oder das hatten sie gar nicht, das haben sie sich ausgeliehen von einem Kind. Das Ungenügende zu Jesus zu bringen. Und dann haben sie ihn beobachtet, einen Rhythmus, einen vierfachen Rhythmus, den sie oft bei ihm beobachtet haben. Jesus hat die Sachen empfangen, bewusst empfangen. Dann hat er darüber gedankt, obwohl es viel zu wenig ist. Dann hat er es auseinandergebrochen und geteilt, obwohl es so wenig ist. Und dann hat er es gegeben. Nicht festgehalten, sondern losgelassen. Das könnte sowas sein wie ein Lebensrhythmus für die Nachhaltigkeit. Amen.